Hi, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen im Sarah Screen Gesundheitspodcast Einfach Ungesund, dem Gesundheitspodcast, der erklärt, warum wir Menschen eigentlich in einer Welt leben, für die wir nicht gemacht sind. Und heute habe ich hier zu Gast Professor Dr. Wieland Vogt und ich würde sagen, stell dich doch erstmal vor.
Ja, liebe Zuhörer, mein Name ist Wieland Vogt. Ich bin vom Hintergrund Internist und Hämato-Onkologe und Palliativmediziner. Habe mich im Rahmen meiner klinischen Ausbildung auch sehr viel mit gastrointestinalen Erkrankungen beschäftigt. Nach Abschluss meiner klinischen Laufbahn war ich dann vorübergehend auch in der Industrie tätig, in einem großen Medizintechnik-Unternehmen und habe dann nach einer gewissen Laufbahn dort mir gesagt, ich nutze jetzt einfach mal mein klinisches Wissen und das Wissen im Bereich Diagnostik, mache mich selbstständig und habe dann eine Firma gegründet, die sich jetzt aktuell mit der Untersuchung von menschlichen Atemproben beschäftigt, um neue Diagnosemöglichkeiten für unter anderem auch gastrointestinale Erkrankungen hier zu finden.
Und grundsätzlich, wenn man jetzt an Diagnose denkt, dann ist erstmal der Standardbluttest beim Arzt, kleines, großes Blutbild, so ein Thema. Wie bist du jetzt vor allem zur Diagnose der Atemluft gekommen? Also weil man einfach alles, was im Darm so passiert, eher mit Atemluft diagnostizieren kann. Ist ja eigentlich auch nicht der Fall, gibt ja auch Leberwerte und so. Also wieso Atemluft?
Ja, eine sehr gute Frage. Ich glaube, intuitiv denkt tatsächlich jeder im Bereich Diagnostik entweder an Blutuntersuchung oder Röntgendiagnostik, Ultraschall vielleicht. Aber tatsächlich, wenn man mal ein paar tausend Jahre zurückschaut, dann haben schon die alten griechischen Ärzte, zum Beispiel Hippokrates, verstanden, am menschlichen Atem Diagnosen zu stellen. Also wenn jemand zum Beispiel eine Blutzuckererkrankung hat, die entgleist, das riecht man nach Aceton. Wenn man eine schwere Lebererkrankung hat, dann hat man so einen typischen, nennt sich Phytohepaticus, also einen etwas faulig, fleischigen Atemgeruch. Das hat man natürlich mittlerweile, muss man sagen, in der Medizin so ein bisschen schon vernachlässigt. Ich glaube, im Rahmen der Ausbildung wird das nicht mehr so betont, aber als Internist und ich habe lange in der Notaufnahme gearbeitet, kenne ich das noch sehr gut und wenn ein Patient komatös in die Notaufnahme kommt und ich rieche Aceton, dann macht es bei mir Klick und ich denke eigentlich sofort an eine Zuckererkrankung. Und man leitet danach dann durchaus auch die diagnostische Strategie. Das heißt, also der Atem kann einem eigentlich sehr viel sagen über Erkrankungen. Und tatsächlich ist es so, wenn man das mal jetzt auch eher molekular biologisch betrachtet, dass Enzyme führen einen Stoffwechsel im Körper durch. Und die haben dann als Endprodukt ihre Aktivität, Metabolite, die im Blut nachbar sind, aber auch über die Lunge, also die so unter Alveolarmembran, das ist praktisch die Fläche in der Lunge, wo der Gasaustausch stattfindet. Da werden diese Metabolite auch in die Atemluft abgegeben. Das heißt, der Atem ist so ein bisschen eigentlich der Fingerabdruck des menschlichen Stoffwechsels. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, wird eigentlich schon klar, dass ich halt doch eine ganze Menge eigentlich am Atem untersuchen kann. Und wir waren gerade letzte Woche auf einer Konferenz, einer Atemforschungskonferenz und da sind so die Bestrebungen, das so unter Exhalom zu charakterisieren. Das heißt so ein bisschen wie das Human Genome oder Human Proteome auch das Pendant im Atem zu bestimmen, damit man
wie
dann
nennt sich das nochmal?
Exhalom. Das charakterisiert im Grunde menschliche Stoffwechselprozesse. Man ist da in einigen Bereichen schon relativ weit, aber die Schwierigkeit in dem Bereich liegt darin, es gibt sehr viele Störfaktoren, die man berücksichtigen muss. So ist zum Beispiel so, wenn wir jetzt in diesem Raum hier unsere Atemproben messen würden, dann ist es halt so, messen wir ja nicht nur das, was in uns selbst passiert im Atem, sondern auch viele Bestandteile der Raumluft.
Ja.
Und das macht es halt sehr schwierig, das weiterzuentwickeln, aber es läuft halt relativ Forschung und wir als Firma beschäftigen uns halt auch sehr intensiv damit, um die Diagnostik menschlicher Erkrankungen zu verbessern.
Und was wird vor allem, also es gibt ja so Standardtests, die man heute einfach mit Atmung macht, kannst du uns da mal ein paar nennen?
Also was in dem Sinne schon der Klassiker ist zum Beispiel der Wasserstoffatemtest. Den gibt es schon relativ lange. Hier kann man dann über Veränderungen der Wasserstoffkonzentration im Atem Rückschlüsse auf bestimmte Erkrankungen schließen. Das können wir ja vielleicht im Nachhinein noch ein bisschen detaillierter betrachten. Dann gibt es Untersuchungsmethoden, die dann weitere Stoffe beinhalten, wie zum Beispiel Methan oder Kohlendioxid, um die Aussagekraft dieser Tests weiter zu erhöhen. Das würde ich sagen, ist mittlerweile ein relativer Standard, aber auch da ist es so, bedarf es halt eben nicht nur der Messmethode, es braucht halt auch eine wirklich gute Standardisierung des Gesamtablaufs des Tests, damit man wirklich verlässliche Aussagen auch aus dieser Methode dann ziehen kann.
Und jetzt, also wir haben zum Beispiel ja den Laktose- und Fructose-Test. Ihr bietet jetzt auch den SIBO-Test an. Ne? Und was ist jetzt bei dem SIBO-Test zum Beispiel? SIBO haben jetzt noch nicht alle gehört, aber ist ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, fast im Trend irgendwie gekommen. Viele beschäftigen sich damit, klären über Darmthemen auf. Was bedeutet SIBO genau?
Also SIBO steht für, aus dem Englischen, Small Intestinal Bacterial Overgrowth oder im Deutschen sprechen wir von der Dünndarmfehlbesiedlung. Das ist eigentlich eine Erkrankung, die lange Zeit eher vernachlässigt wurde. In meinem Studium hieß es so das Blind Loop Syndrom. Das war eigentlich im Grunde so ein bisschen ausschließlich dadurch definiert, dass halt Patienten, die bestimmte Magenoperationen, die sich hatten, dann an Darmschlingen, die sozusagen abgekoppelt wurden, Überwucherung zeigten und das hat halt Beschwerden verursacht. Mittlerweile durch Forschung auch so durch die zum Beispiel Pimentel-Arbeitsgruppe in den USA hat man schon gesehen, dass diese Dünndarmfehlbesiedlung deutlich häufiger eigentlich auch bei nicht operierten, ansonsten gesunden Patienten auftritt. Dafür gibt es bestimmte Gründe, die kann ich auch im Nachhinein nochmal ein bisschen weiter erläutern, aber man weiß mittlerweile, dass diese Dünndarmfehlbesiedlung gar nicht so selten ist. Man geht davon aus, dass so 30-40% aller Patienten zum Beispiel, die Reizdarmbeschwerden haben, ursächlich oder begleitend eine Dünndarmfehlbesiedlung haben. Und wenn man das mal jetzt ein bisschen versucht, in Zahlen zu interpretieren, dann ist es so, dass etwa so 8-10% aller Menschen weltweit haben ein Reizdarmsyndrom. Einige Literatur spricht sogar noch von höheren Zahlen, aber das ist so ungefähr, was man so im Mittel annehmen kann. Und von diesen haben, wie gesagt, 30-40% eine begleitende Dünndarmfehlbesiedlung. Wenn man weiß, roundabout, wir haben 8 Milliarden Menschen, kann man davon ausgehen, dass so bis zu 1 Milliarde Menschen theoretisch an Reizdarmbeschwerden leiden und von denen wiederum 30-40% an einer Dünndarmfehlbesiedlung. Das heißt, man kann von durchaus 300-400 Millionen Menschen ausgehen, die mehr oder weniger an einer Dünndarmfehlbesiedlung leiden. Es gibt keine ganz guten epidemiologischen Daten exakt zu SIBO, aber so kann man es vielleicht so ein bisschen herleiten und vielleicht auch die Dimension des Problems dadurch ein bisschen besser beleuchten.
Zeigen. Und wie merke ich das zum Beispiel? Also wenn ich jetzt nicht unbedingt einen starken Reizdarm habe, welche Symptome habe ich so, wenn ich dann eigentlich auch SIBO habe?
Also Reizdarmbeschwerden sind sehr variabel. Meist hat man halt Bauchschmerzen, Blähungen, sehr viel Luft im Bauch, dann neben den Bauchschmerzen, aber auch wechselnde Stuhlgewohnheiten. Einige haben dominierend Verstopfung, andere haben dominierend Durchfälle, viele auch Mischbilder. Und die möglichen Differentialdiagnosen sind relativ breit. SIBO hat ein stark überlappendes Beschwerdespektrum. Wir haben versucht, auch über unsere Website unseren Kunden auch eine gewisse Hilfestellung zu liefern, indem wir so eine Art Fragenkatalog ausgearbeitet haben. Und Beschwerden, die aus meiner Sicht eher sehr typisch sind für SIBO, ist, dass die Beschwerden so eine halbe bis eine Stunde nach einer zum Beispiel sehr kohlenhydratreichen Nahrung auftreten, da so mit Bauchschmerzen und Blähungen. Dann haben viele SIBO-Patienten auch Durchfälle. Einige leiden aber auch unter Verstopfung. Das ist eine gewisse Sonderform der Dünndarmfehlbesiedlung. Und neben den, sag mal, Kardinalsymptomen leiden aber auch etliche Menschen an Mangelernährung durch eine durch SIBO bedingte Darmschleimhautstörung, sodass halt auch die Resorption, also die Aufnahme von Nahrungsmitteln, gestört ist, sodass halt Patienten durchaus auch mal Gewicht verlieren oder auch zum Beispiel Vitaminmangelerscheinungen zeigen.
Okay, also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Durchfall habe, habe ich ja nicht automatisch eine Dünndarmfehlbesiedlung, sondern das kann ja wieder ganz andere Ursachen haben. Habe ich aber eine Dünndarmfehlbesiedlung und Durchfall, dann nehme ich eventuell eben meine Nährstoffe von der sonstigen Nahrung auch nicht so gut auf. Das heißt, wenn ich jetzt öfter Themen habe, wie Verstopfung und Durchfall und so weiter, wäre es eigentlich demnach schon gut, mal zu wissen, liegt tatsächlich eine Dünndarmfehlbesiedlung vor oder nicht, um dann entsprechend vielleicht auch dauerhaft für eine bessere Nährstoffaufnahme zu sorgen, wenn eine vorliegt.
Ja, richtig. Also Durchfall ist ja ein sehr klares Symptom, kann aber sehr viele Ursachen haben. Und ich denke, wie in der Medizin so üblich, man muss halt eine Differentialdiagnostik durchführen. Also wenn ich jetzt dauerhaft unter Durchfall leide, muss ich mich fragen, woher kommt das? SIBO ist eine der möglichen Differentialdiagnosen. Es gibt aber auch andere Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wie zum Beispiel eine Laktose- oder Fructoseintoleranz. Sehr häufig in der westlichen Welt sind aber auch zum Beispiel Glutenunverträglichkeiten. Und natürlich muss man auch andere, durchaus auch schwerwiegendere Erkrankungen ausschließen, gerade wenn solche Warnsymptome vorliegen, wie zum Beispiel, dass man Blut im Stuhl hat, stark Gewicht verliert, starke Bauchschmerzen hat, dann muss man auf jeden Fall die gastroenterologische Diagnostik auch zum Beispiel Richtung Aufschluss von Tumorerkrankungen und so weiter lenken, um halt eben hier dann auch keine relevante Diagnostik zu verzögern.
Ja. Und wie führt man jetzt so einen SIBO-Test durch? Wie funktioniert es? Möchtest du es einfach mal erklären?
Ja, also im Grunde der Testablauf ist formal relativ einfach, aber es ist wichtig, dass man sich an die vorgeschriebenen Schritte auch hält, um ein sicheres Ergebnis zu erzielen. Anfangen sollte man mit einer entsprechenden diätetischen Vorbereitung. Das ist sehr wichtig, damit man insbesondere keine falsch positiven Testergebnisse erzeugt. Das heißt, wir empfehlen im Grunde den Beginn einer Vorbereitung bis zu 4 Wochen vor dem Test. Das heißt, 4 Wochen vor dem Test sollte man möglichst keine Antibiotika mehr genommen haben, weil ich ansonsten ja sozusagen diese Fehlbesiedlung vorübergehend unterdrücke und dann sehe ich im Test nichts. Dann sollte man auch keine Darmvorbereitung zum Beispiel für eine Koloskopie innerhalb der letzten 4 Wochen gehabt haben, weil auch da das Mikrobiom deutlich verändert ist und ich dann falsche Ergebnisse bekomme. Wichtig sind dann auch, und hier geht es dann eher Richtung falsch positiver Testergebnisse, dass man so ab einer Woche vor dem Testbeginn eher ballaststoffarm sich ernährt, dann ab 3 Tagen vorher auch zum Beispiel eher kohlenhydratarm und am Tag vor dem Test dann tatsächlich wirklich eine strikte, sehr kohlenhydratarme Diät einhält und ab 12 Stunden vor dem Test dann wirklich auch nüchtern bleibt. Weil ansonsten ist es so, dass gerade bei vielleicht auch Resorptionsstörung dann im Dickdarm starke Fermentierungsprozesse noch stattfinden, dann habe ich sehr hohe Ausgangswerte an Wasserstoff, teilweise auch Methan, damit dann teilweise auch falsch positive Testergebnisse. Und wir legen sehr großen Wert darauf, unseren Testablauf stark zu standardisieren, damit man halt eben ein möglichst präzises Ergebnis dann erhält. Ja. Und ja, der Testablauf, dann nachdem man die Vorbereitung abgeschlossen hat, ist so, dass man am Morgen des Testtags dann halt eben weiter nüchtern ist, eine gründliche Mundreinigung, aber ohne Zahncreme durchführt. Kaugummi sollte man nicht kauen, nicht mehr rauchen, auch keine starken sportlichen Aktivitäten. Ansonsten atme ich ja schon Gase durchaus ab, sodass ich eher dann zu niedrig in meinen Werten bin. Dann nach einer Mundreinigung inklusive Munddesinfektion bei unserem Testsystem, um die Mundflora vorübergehend zu reduzieren, das ist relativ wichtig, auch zur Reduktion von falsch positiven Testergebnissen, nimmt man eine Atembasalprobe. Das heißt, in unserem System atmet man durch einen Strohhalm in ein Glasröhrchen und nach komplettem Ausatmen verschließt man das. Warum ist das einfach und aber auch so wichtig, komplett auszuatmen, damit wir wirklich die endtidale Atemfraktion, das heißt wirklich so den letzten Atemstoß sammeln, weil der
so von ganz unten rauskommt.
Ganz genau, ja. Sozusagen, man merkt das auch, irgendwann hat das Gefühl, jetzt habe ich wirklich alles abgeatmet und das ist dann der richtige Zeitpunkt, wirklich dann auch den Strohhalm wieder aus dem Röhrchen herauszuziehen und mit einem Deckel zu verschließen. Der Vorteil dieser Methode ist, dass ich wirklich ganz sicher den letzten Atemstoß erwische, weil der auch die höchste Konzentration an den Gaswerten hat. Viele Kunden fragen uns auch, ja, aber wenn ich da so reinatme, dann verfliegt doch gleich alles.
Die Luft geht eigentlich wieder raus.
Tatsächlich ist es aber nicht so, weil letztendlich ja im Röhrchen der gleiche Druck wie in der Außenwelt herrscht, sodass man da durchaus, das haben wir auch getestet, mehrere Sekunden das Röhrchen erstmal auch offen lassen kann, ohne dass es zu einer Verfälschung führt. Nur sollte man trotzdem versuchen, so zügig wie möglich dann hat das Röhrchen zu verschließen, um dann auch die Atemprobe sicher qualitativ hochwertig gesammelt zu haben. Viele Kunden fragen uns, sind diese Vakuumröhrchen nicht besser? Dahinter steht, glaube ich, manchmal so ein bisschen so ein gewisser Irrglaube, weil die meisten Kunden denken, dass dann, wenn sie die Probe gesammelt haben, das Vakuumröhrchen verhindert, dass Gas entweicht. Aber tatsächlich, wenn man sich das mal vor Augen führt, ist es ja so, dass bei den Vakuumröhrchen, da sticht man mit einer Nadel dann durch eine Membran und dann saugt das Vakuum die Atemprobe hinein. Und dann ist dann auch kein Vakuum mehr vorhanden. Im Gegenteil, ich habe das den Nachteil auch noch, dass ich die Membran ja schon mit einer Nadel durchstoßen habe, sodass dann eher durch dieses Loch auch wieder Gas im Verlauf des Transports entweichen kann. Das haben wir relativ gründlich untersucht und konnten klar zeigen, dass diese Strohhalmmethode aus unserer Sicht sogar eher Vorteile bietet, aber zumindest der anderen Methode absolut gleichwertig ist. Um auf den Testablauf wieder zurückzukommen, wenn man dann diese Basalatemprobe gesammelt hat, trinkt man das mitgelieferte Substrat. In unserem Fall verwenden wir Glucose, 75 Gramm. Das muss man zügig trinken, sozusagen wie als Bolus. Dann sammelt man im Anschluss alle 20 Minuten bis zu 3 Stunden Atemproben mit dieser Strohhalmmethode, verschließt entsprechend
Wie viele Röhrchen hat man dann gefüllt am Ende?
Insgesamt sind es 10. Und die schickt man dann in einen Rücksendeumschlag oder legt man einen Rücksendeumschlag und schickt es dann zu uns ins Labor. Das ist schon vorfrankiert, muss man sich also nicht um viel kümmern. Diese Kuverts passen in jeden normalen Postkasten, sodass es auch relativ einfach ist zum Gesamtablaufen.
Okay. Und dann stehst du im Labor und wertest die Probe aus?
Ja, genau. Also wir messen natürlich nicht nur die Atemproben, sondern wir gucken uns auch den ausgefüllten Patientenbogen ganz genau an, weil der Patient gibt uns zum einen seine typischen Beschwerden an und gibt uns auch an, ob er und wenn dann welche Beschwerden er während des Tests hat. Das ist für uns ziemlich wichtig, um das in wirklich den klinischen Kontext zu bringen, weil nur die Atemprobenwerte zu berichten, das kann irgendwie jeder, wir als auch klinisch orientierte Analytiker möchten den Patienten natürlich halt auch helfen, wirklich zu einer Diagnose zu kommen. Das heißt, wenn der Test positiv ist, dann ist es, glaube ich, relativ offensichtlich. Hier haben wir dann über unsere Website auch entsprechende Therapievorschläge, die man sich herunterladen kann. Wenn der Test negativ ist, das ist, glaube ich, vielleicht sogar die interessantere Situation, der Patient aber trotzdem Beschwerden hat, dann versuchen wir schon auf dem Boden des Beschwerdemusters ihm weitere Empfehlungen zu geben hinsichtlich der diagnostischen Abklärung seiner Beschwerden, weil der Patient hat ja Beschwerden.
Was wäre das denn so in Richtung Differentialdiagnose? Also was macht man dann?
Also je nach Beschwerdemuster kommen sehr oft dann Tests zum Ausschluss einer Malabsorption in Frage. Was ist das? Das heißt, ganz einfach gesprochen, dass bestimmte Nahrungsbestandteile durch den Darm, durch den Dünndarm in dem Fall, nicht aufgenommen werden. Hier spielen insbesondere Milchzucker, also Laktose, eine große Rolle. Fruchtzucker spielt eine große Rolle oder auch Sorbit oder andere Nahrungsbestandteile, sodass sie dann quasi unverdaut durch den Dünndarm in den Dickdarm wandern und dort die Bakterien fermentiert werden. Hier gibt es halt auch Atemtests für Laktose und Fructose insbesondere. Ich glaube, ihr bietet das an. Ja. Die dann sehr sinnvoll sind, wenn eine SIBO, also eine Dünndarmfehlbesiedlung ausgeschlossen ist, das weiter abzudiagnostizieren. So ist es halt auch so im Bereich der Reizdarmdiagnostik, das nach den neuesten deutschen Leitlinien durchaus halt eben Malabsorptionssyndrome berücksichtigt werden müssen, und da spielen dann halt eben diese Atemtests eine große Rolle.
Und ihr habt hier auf einen Glukosetest gesetzt, und sonst ist oft ein Laktulose-Test auch in der Verwendung. Wieso?
Ja, das ist eine interessante Frage. Das wird durchaus teilweise schon emotional im deutschsprachigen Raum diskutiert. Wir haben natürlich uns auch die Literatur genau angeschaut, als wir unseren Test entwickelt haben, und sind da eigentlich relativ klar dann zur Glukose gekommen. Warum? Es gibt sogenannte Meta-Analysen, das heißt, das sind Studien, die haben die Ergebnisse vieler klinischer Untersuchungen zusammengefasst, und da zeigt sich ganz klar, dass der Glukosetest hinsichtlich Sensitivität, das heißt also der Empfindlichkeit des Tests, als auch hinsichtlich Spezifität dem Laktosetest überlegen ist. Das heißt, muss sozusagen in einen Kontext zu bringen, dass ich mit dem Glukosetest mehr Patienten richtig positiv erkenne, und aber auch mehr Patienten richtig negativ erkenne. Der Laktulose-Test aus meiner Sicht hat den größten Nachteil, dadurch, dass er sehr viele falsch positive Testergebnisse liefert. Und warum ist das so? Man muss sich so als Grundlage Folgendes immer vergegenwärtigen. Laktulose ist ein künstlicher Zucker, nur das Disaccharid, was durch die Enzyme im menschlichen Darm nicht gespalten werden kann. Es wird auch nicht resorbiert. Damit durchläuft es auf jeden Fall immer die gesamte Passage des Dünndarms und geht in den Dickdarm. Laktulose ist eigentlich entwickelt worden als Abführmittel. Das erklärt schon, warum es halt im Dickdarm ankommen muss. Das Hauptproblem mit diesem Laktulose-Test ist, dass die Zeit von der Aufnahme einer Substanz im Mund bis zum Eintreten in den Dickdarm, die sogenannte orozykale Transitionszeit, ist extrem variabel. Das geht von einer halben Stunde bis zu 2 Stunden, teilweise sogar noch länger. Dann weiß ich also nicht genau, wo ist meine Laktulose eigentlich gerade. Ja? Und wenn ich nach einer halben Stunde dann einen Peak sehe in der Wasserstoffbildung, dann kann es durchaus sein, dass die Laktulose tatsächlich schon so schnell durch den Dünndarm durchgelaufen ist und schon im Dickdarm befindet. Und wie gesagt, man darf nicht vergessen, es ist ein Abführmittel, was halt durch osmotische Prozesse die Darmmotilität und Passage eher beschleunigt. Zudem ist es so, dass Menschen mit Reizdarmbeschwerden sehr häufig eine beschleunigte Dünndarmpassage haben, gerade die unter Durchfall leiden. Ja. Und dann kommt es halt eben sehr oft zu falsch positiven Testergebnissen, mit der Konsequenz, dass dann, so ist es halt auch nach den Leitlinien definiert, wenn innerhalb von 90 Minuten der Wasserstoffpeak ansteigt, dass man dann formal nach Leitlinien eine SIBO diagnostizieren muss. Man muss es dann eigentlich immer in den klinischen Kontext bringen. Und daran liegt halt auch die Schwierigkeit. Letztendlich, selbst wenn ich dabei bin, wenn der Test also beim Patienten durchgeführt wird, kann ich nicht sehen, wo die Laktulose sich gerade befindet. Sodass dann sehr viele Menschen mit der Diagnose SIBO herumlaufen, ohne es tatsächlich zu haben, und bekommen dann Behandlungen, die sie eigentlich nicht bräuchten. Und unser Anspruch an Qualität der Diagnostik spricht da ganz klar dann dagegen, diesen Laktulose-Test zu verwenden. Bei der Glukose ist es so, dass die im Verlauf des Dünndarms zu nahezu 100% resorbiert wird, sodass es sehr selten ist, dass Glukose in den Dickdarm eintritt. Wir haben gelegentlich auch Patienten, wo das der Fall ist. Hier denken wir dann aber, dass das dann tatsächlich auch einen Hinweis gibt auf eine gestörte Resorptionskapazität des Dünndarms. Das heißt, irgendwo ist die Darmschleimhaut geschädigt und die Glukose passiert tatsächlich auch bis in den Dickdarm. Mhm. Das ist allerdings relativ selten der Fall. Die Glucose wird in der Regel so im oberen, oder mit Beginn im oberen Dünndarm bereits resorbiert, sodass sie so bis in die mittleren Abschnitte des Dünndarms gelangt. Kritiker sagen, dass sich dann sozusagen den distalen Anteil des Dünndarms damit nicht mehr diagnostizieren kann. Das ist formal richtig. Es ist andererseits aber auch so, wenn man das physiologisch betrachtet, dass der untere Abschnitt des Dünndarms eh schon mit relativ hohen Bakterienzahlen, also so eine Colony-Forming Units, belagert ist. Das heißt, dass teilweise diese Mengen an Bakterien schon so hoch sind, natürlicherweise, dass ein Test sogar positiv sein sollte. Ja, ja. Das heißt also, der diagnostische Mehrwert des terminalen Iliums, es scheint mir etwas fragwürdig. Das ist zumindest auch unsere Argumentation nochmal speziell eben für den Glukosetest zusammengefasst.
Ja, und ich glaube, aus deinen ganzen Erklärungen hört man dein Forscherherz auch raus und wirklich auch den Menschen zu helfen. Gibt es noch weiteres, was ihr gerade irgendwie am Entwickeln seid, um so funktionelle Darmerkrankungen zu erkennen, dann auch den Menschen zu helfen?
Ja, ja. Also zum einen haben wir gerade einen weiteren Test gelauncht, das ist sozusagen so eine vereinfachte Variante eines SIBO-Tests. Da messen wir tatsächlich nur Methan und Kohlendioxid. Kohlendioxid, nur um das auch nochmal in den Kontext zu bringen, ist primär eigentlich ein Art Qualitätsindikator für die Qualität der Sammlung der Atemprobe. Warum haben wir gesagt, ein Test, wo wir nur Methan messen, ist sinnvoll? Weil es gibt halt viele Menschen, die leiden primär unter Verstopfung. Hier haben wir gesehen, auch aus unseren klinischen Studien, aber auch aus großen Studien anderer, dass es tatsächlich ausreicht, wenn ich eine Basisprobe auf Methan bestimme und vielleicht noch eine Probe so ungefähr 90 Minuten nach Beginn des Tests und kann daraus mit nahezu 100%iger Sensitivität und Spezifität tatsächlich die Diagnose einer IMO erkennen.
IMO ist?
Das steht für intestinales methanogenes Überwucherungssyndrom oder intestinal methanogenic overgrowth im Englischen und ist sehr stark assoziiert insbesondere mit Verstopfung. Und wir haben uns gesagt, viele Patienten, die primär Verstopfung haben, die brauchen diesen vollen SIBO-Test eigentlich nicht zu machen. Dieser IMO-Test reicht da aus, um eine Ursache für ihre Verstopfung zu finden. So ist dieser Test tatsächlich nur aus zwei Atemröhrchen. Er braucht auch eine diätetische Vorbereitung, aber ich muss dann kein Substrat trinken, sondern der Ablauf bei diesem Test ist so, ich mache morgens eine Basisprobe, dann frühstücke ich ganz normal und etwa so 90 Minuten nach Beginn des Frühstücks mache ich noch eine zweite Atemprobe und dann habe ich halt die entsprechend dargestellte Performance dieses Tests. Der Test ist halt einfacher, lässt sich besser noch in den Alltag irgendwie integrieren und ist auch ein bisschen kostengünstiger.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt denke, okay, es passt was nicht und ich habe vielleicht, also ich habe Verstopfung auf jeden Fall und will dem Ganzen auf den Grund gehen, kann ich erstmal einen IMO-Test machen und muss nicht gleich den großen SIBO-Test machen.
Ja, ganz genau. Also ich glaube, viele Patienten werden schon dann davon profitieren, ohne dass man was anderes übersieht. Wenn dann der IMO-Test negativ ist, die Beschwerden aber sehr typisch, kann man natürlich dann im weiteren Verlauf noch einen SIBO-Test machen, aber oftmals ist dann schon die Diagnose eigentlich mit dem IMO-Test gestellt, sodass man dann schneller auch zu einer Diagnose kommt.
Okay, jetzt hatten wir Reizdarm, diese Geschichten, irgendwie Darmbeschwerden, die Symptome haben wir schon mal aufgezählt und jetzt neben Reizdarm zum Beispiel ist ja auch das große Thema irgendwo Krebserkrankung im Bereich Darm oder auch oft sieht man sowas ja vielleicht auch spät, weil erstmal die Symptome, wenn ich erstmal Durchfall habe, dann reagiert man ja nicht so gleich. Das ist ja oft schleichend, wie sich das dann stärker ausbildet. Und forscht ihr in der Richtung auch?
Also wir haben einiges noch bei uns so im wissenschaftlichen Köcher. Wir haben, das hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, kommt aber auch dann demnächst auf den Markt, eine Erweiterung unseres SIBO-Tests mit einer Messung von Schwefelwasserstoff. Hier haben wir eine Technologie entwickelt, die es erlaubt, Atemproben mit Schwefelwasserstoff über viele Tage zu stabilisieren. Das ist ein Novum, insbesondere dadurch, dass wir Glasröhrchen verwenden können. Es gibt einen Test in den USA, der verwendet sehr große Atembeutel. Das halte ich für relativ unpraktisch, wenn man auch Riesenpakete zurückschicken muss. Das haben wir dann deutlich vereinfacht. Neben dieser Nutzung von Schwefelwasserstoff als zusätzlichen SIBO-Parameter haben wir erkannt, dass Schwefelwasserstoff tatsächlich auch ein Parameter ist in hohen Konzentrationen, der ein Risiko anzeigen kann für die Entwicklung eines Dickdarmkrebs. Mhm. Um das ganz klar auch in den Kontext zu bringen, dieser Marker soll nicht dazu dienen, ein Kolonkarzinom früh zu erkennen. Da gibt es gute Screening-Methoden.
Bereits schon, ja. Ne?
Test auf okkultes Blut im Stuhl, die Koloskopie, die ich persönlich immer eigentlich als erste Wahl empfehle. Aber vielen Menschen sind sich nicht bewusst, ob sie jetzt ein Risiko haben, an Dickdarmkrebs zu entwickeln. Hier muss man wieder zwei Dinge unterscheiden. Es gibt Menschen, die haben ein genetisches Risiko, weil zum Beispiel in der Familie, meinetwegen bei Verwandten ersten Grades in frühen Lebensjahren
Darmkrebs gehabt und deshalb kann es eben passieren, genau, dass ich dann auch ein hohes Risiko habe. Oder
ne, ganz genau. Und bei vielen Familien ist auch schon bekannt, dass sie bestimmte Risikogene tragen. Mhm. Wenn ich das habe, dann ist unser Test keine besondere Hilfe, weil da ist es da leider dann genetisch relativ klar, dass ich ein hohes Risiko habe. Da ist es dann eher wichtig, früh zu Vorsorgemaßnahmen zu gehen oder auch andere Behandlungen durchzuführen, um das Risiko für Darmkrebs zu reduzieren. Aber etwa 85% aller Menschen haben halt dieses Risiko nicht, aber haben zum Beispiel ein Risiko durch bestimmte Ernährungsformen und so weiter. Mhm. Und unser Test geht
also selbstverschuldet so ein Stück
weit. Kann man so sagen, ich meine, Schuld ist immer ein hartes Wort. Ich glaube, einfach, weil man sich der Problematik gar nicht so bewusst ist. Ja. Unser Test adressiert das, indem ich einen Marker, im Fall auch Schwefelwasserstoff, messe und der korreliert mit der Beladung des menschlichen Darms mit schwefelmetabolisierenden Bakterien. Und die überwuchern, also man hat sozusagen, man spricht von einer Abnahme der Diversität des Mikrobioms, insbesondere dann, wenn ich sehr viel prozessiertes rotes Fleisch esse, sehr fettreich esse, Alkohol und auch andere Nahrungsbestandteile. Und diese erhöhte Schwefelwasserstoffbildung schädigt die Darmschleimhaut. Es kommt zu Entzündungen, es kommt zu direkten genotoxischen Phänomenen durch Schwefelwasserstoff. Und das in Summe erhöht das Risiko. Da gibt es halt auch Studien, die zeigen, dass bei Menschen, die eine sogenannte Sulfur-Microbial-Diet verfolgen, das heißt,
also eine spezielle Art von Ernährung.
Genau, die schädlich ist. Also viel rotes, prozessiertes Fleisch, das ist ja leider immer mehr eigentlich üblich. Und das erhöht das Risiko um bis zu 40% für die Entwicklung von distalem Kolonkrebs, also Dickdarmkrebs und Enddarmkrebs. Und das ist schon ziemlich enorm. Und unser Test adressiert das. Wir sind aktuell dabei, das in einer großen klinischen Studie dann zu untersuchen, um hier genau die Performance des Tests dann festzulegen, dass wir auch sagen können, ab welchem Schwefelwasserstoffwert im Atem ist tatsächlich dann das Risiko deutlich erhöht. Wir haben kleinere vorbereitende Studien dazu schon durchgeführt. Wir sehen tatsächlich unterschiedliche Schwefelwasserstoffwerte bei Menschen im Atem. Das ist halt eine wichtige Erkenntnis. Das heißt, es gibt eine Gruppe, die haben kein Schwefelwasserstoff. Es gibt eine Gruppe, die haben eine geringe Erhöhung und es gibt tatsächlich auch eine Gruppe, die haben sehr starke Erhöhungen. Und das Ziel dieser großen Studie ist jetzt zu zeigen, dass tatsächlich mit einer entsprechenden Sensitivität der Marker dann das Risiko, dass man Krebs entwickelt, dann anzuzeigen.
Das heißt, du isst jetzt kein rotes Fleisch mehr und trinkst auch nie Alkohol, oder? Wie sieht das bei dir so aus? Was machst du, was du sagst, da sollte ich vielleicht nochmal ran und was tust du vielleicht besonders Gutes für deinen Darm?
Ja, das ist natürlich eine sehr persönliche Frage, aber ich glaube, es ist auch wichtig, die zu beantworten, auch ehrlich. Man sagt ja so schön, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, aber tatsächlich, Spaß beiseite, es ist schon so, dass ich mich, nachdem ich begonnen habe, intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, dass ich auch für mich persönliche Konsequenzen daraus gezogen habe. Also, dass ich auch sage, bewusst weniger Fleisch essen und wenn, dann eher vielleicht auch das bessere Fleisch zu wählen um Risiko zu reduzieren, dann auch die Aufnahme von gerade zum Beispiel gesättigten Fettsäuren zu reduzieren, mehr Ballaststoffe, mehr Obst, mehr Gemüse zu sich zu nehmen. Das klingt so alles so trivial. Jeder eigentlich weiß das auch, aber viele machen es nicht, weil es schmeckt. Ja, jeder, glaube ich, mag gerne mal gegrilltes Fleisch. Und ich würde sagen, man soll sich auch nicht spartanisch ernähren, sich allem Genuss entziehen. Wie sagt man so schön in der Medizin, die Dosis macht das Gift. Das heißt, man darf schon mal sündigen, aber man muss sich des Problems bewusst sein und dann versuchen, das irgendwie so ein bisschen auszubalancieren. Ich glaube, das ist vielleicht so eine wichtige Botschaft. Ich persönlich mache das auch. Man merkt ja auch so, dass man zum Beispiel im Laufe des Lebens Dinge, die ich früher gut essen konnte, irgendwann nicht mehr vertrage. Und dann sollte man auf seinen Körper hören und dann seine Ernährung entsprechend anpassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und natürlich so Tests wie den, den wir gerade entwickeln, auch nutzen, um sich dann eines eigenen Risikos bewusster zu werden, um dann auch Maßnahmen, die ja bereits schon existieren, wie Vorsorgemaßnahmen, auch wirklich wahrzunehmen. Vielleicht da noch so als auch Advokat für Screening, weil letztendlich ist das so, jeder Krebs, den ich entweder früher kenne oder vielleicht sogar den ich verhindert habe, ist besser als einen, den ich spät erkenne, weil dann auch meine Heilungschancen viel schlechter sind. Deswegen nehmen Sie auf jeden Fall die existierenden Maßnahmen wie den Test auf okkultes Blut oder die Koloskopie wahr. Wenn Sie 50 Jahre sind oder älter, haben Sie in Deutschland Anspruch auf eine solche Vorsorgeuntersuchung und das kann durchaus dann lebensrettend sein. Jeder weiß das auch. Ja. Es gibt Fernsehwerbung, aber trotzdem ist leider gerade so für die Darmkrebsvorsorge mit der Koloskopie die Teilnahmerate doch deutlich unter 20%. Ich selber, ich war schon, kann auch sagen, das ist nicht so schlimm. Ich meine, ich habe es früher selber auch viel gemacht, die Koloskopie. Aber wenn man dann ein negatives Testergebnis hat, also negativ im Sinne von, es wurde nichts gefunden, dann hat man im Grunde erstmal 10 Jahre auf jeden Fall Ruhe, bevor man dann eventuell noch eine zweite Koloskopie macht. Und das gibt einem schon das gute Gefühl, dass ich hier mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann auch kein Risiko habe, Dickdarmkrebs zu entwickeln, sofern ich mich natürlich dann weiter auch ausgewogen gesund ernähre.
Perfekt. Also, sehr gut. Das war auf jeden Fall nochmal ein paar Tipps und ein paar Erklärungen aus der Praxis, würde ich sagen. Mhm. Dann vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ich habe auf jeden Fall viel dazu gelernt. Toll, wie du das immer erklärst. Und wenn es natürlich Fragen gibt oder auch ein bisschen Diskussion, lass gerne Kommentare da. Wir halten das dann in Rücksprache und geben gerne Antworten drauf. Vielen, vielen Dank und wir freuen uns auf ein paar Likes.